Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
Zwei-Mann-Buch. Herrlich. Ich war auf der Buchmesse.
Ja, wollte ich dich unbedingt fragen, wie war es da?
Ach, das ist natürlich für Leute wie uns ein Traum.
Ja.
Also das kannst du dir ja vorstellen. Ich habe herausgefunden, es gibt eine App und mit dieser App kann man sich schon mal so eintragen, was ich gerne sehen will. Dann wirst du auch erinnert auf der Messe.
Wollte ich gerade fragen, so, ob man dann automatisch
ja,
so...
Ja. Geh mal dahin, geh mal...
Voller künstlicher 3, Intelligenz 1. Schon hier alles. Genau.
Wahnsinn. Und das Gute ist, man kann, es gibt ja nebenan die Veranstaltung Open Books, also das ist dann, in ganz Frankfurt sind Lesungen.
Ja, Wahnsinn. Abends.
Das
Wahnsinn.
Ist total super.
Ja. Man hat also diese riesengroße Messe und dann noch die große Stadt, wo...
Und die ganzen Lesungen.
Wahnsinnig viel so. Auch noch
abgeht. Also es ist ganz, ganz toll.
Ja. Und, man hört ja auch von wildesten Partys und so weiter. Ne?
Oder? Ja, aber die gibt es nicht mehr so.
Ach so, echt nicht?
Nee. Also es gab bei Fischer immer eine Party.
Ja.
Da habe ich auch einen sehr guten Freund von mir kennengelernt. Da waren irgendwie immer alle. Auch Roger Willemsen damals immer noch übrigens. Aber die gibt es nicht mehr. Oh, jetzt kommt ein ganz großes Schiff hier in unserem Biergarten.
Wahnsinn.
Ja, ich war zum Beispiel, also das war wirklich, das muss ich jetzt mal erzählen. Ich war bei einer Veranstaltung von Richard David Precht und Harald Welzer.
Ja.
Die haben ja dieses Buch zusammengeschrieben.
Ja.
Hast du sicherlich von gehört.
Ja, und ich habe davon gehört, Niggemeier hat das ja so auseinandergenommen. Ja. Der hat sich ja furchtbar aufgeregt.
Und ich war live da. Also
ja, ach, du hast das erlebt?
Ja, ich habe das live erlebt.
Ich fand nur eins, bevor du das erzählst, ich habe David Precht da neulich in der NDR Talkshow zugesehen.
Ja.
Und da hat er das so sehr ruhig erzählt. Er sagte zum Beispiel, dass er beobachtet hat, dass die mittlerweile die Leitmedien, so wie Süddeutsche FAZ und so weiter, mittlerweile genauso, schon so drauf sind wie Twitter. Also diese Empörung so, diese Berichterstattung wird durch eine überhöhte Empörung so gesteuert, wie man das so von Twitter kennt.
Ja.
Und das wollen die beiden beobachtet haben.
Ja, und ich finde auch, ne, auch wenn du das jetzt so sagst, das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion.
Ja.
Ich finde das super.
Ja.
Ich weiß auch nicht, warum jede Überschrift mit einer Frage enden soll. Das, irgendjemand hat damit mal angefangen, ich glaube die SZ. Warum ist das eigentlich so?
Ja. Ne,
man stellt irgendeine These in den Raum und hat er eigentlich recht und so. Finde ich immer ganz gut, zieht einen natürlich rein. Das funktioniert auch. Und dieses Thema zu machen als Buch, finde ich total, total richtig.
Ja. Und dann kam Niggemeier
und du hast es erlebt. Und du denkst, das kann doch jetzt wohl nicht sein Ernst sein. Weil die kommen halt auf die Bühne und sind eigentlich total nett so zueinander. Die kennen sich natürlich. Ne? Und Stefan Niggemeier sitzt dann da und hört sich das alles schon eine Zeit lang an. Da war ein Moderator, den kannte ich nicht von der ARD, der gesagt hat, er ist auch ein bisschen befangen, weil er sich für den Journalismus sehr interessiert und in so mehreren Gremien ist und so. Und er hat dann angefangen halt über dieses Buch mit denen zu reden und was müssen wir denn überdenken. Und dann hat Niggemeier, also die These ist ja unter anderem auch, dass die sagen, wir müssen kritischer damit umgehen. Wir müssen kritischer mit den Medien umgehen, wir müssen mehr auswählen, wir müssen gucken, was ist tatsächlich wahr, was nicht.
Ja.
Darum geht es ja auch.
Ja, und das Vertrauen in die Medien ist ja auch so wahnsinnig gesunken.
Ja.
Und das hatten sie ja auch dargestellt.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Also, im Grunde muss man sagen, die fordern mehr Sorgfalt.
Ja.
So, ne? Mhm. Und das finde ich auch alles in Ordnung. Das finde ich alles super. Und dann sagt Niggemeier, naja, aber warum waren die denn nicht sorgfältig?
Ja, so, ja, genau.
Los?
Ja, ja,
so.
Richtig.
Und dann hat er... Ihr Buch ist voller Fehler.
Ja, richtig.
Und er hat auch gesagt, das ist ja richtig. Wenn ich so arbeiten würde, hat er gesagt, dann hätten wir unseren Laden über Medien, das ist ja die Seite, die er betreibt, hätten wir lange dicht machen können, müssen, weil so schlampig, also er sagt, ihr müsstet das Buch wahrscheinlich schon noch schnell rausbringen. Ihr hattet wahrscheinlich nur wenige Wochen Zeit, um das zu machen.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es auch nicht lektoriert worden. So, und dann haben die sich natürlich angefangen zu verteidigen. Und dann sagt er, ja, sie hauen hier so Sachen raus und haben wahrscheinlich gar keine Beispiele. Und Niggemeier, doch.
Oh nein,
doch,
das darf man doch mit Niggemeier nicht machen.
Nein, die waren, also der Richard David Precht saß da nur und hat immer hat dann immer nur mit dem Kopf geschüttelt, der hat gar nichts mehr gesagt. Der hat auch sein Mikro so auf so einen kleinen Nebentisch gestellt und also gar nichts mehr dazu gesagt.
Oh, ist das schlimm.
Das war ganz schlimm. Ja. Der hat eine ganz, also ganz ehrlich, ne, ich finde den eigentlich gut. Und was du sagst.
Er kann gut reden auf jeden Fall.
Er kann gut reden und ja. Ich finde viele Ansichten von dem auch echt interessant, diskussionswürdig. Ich höre dem gerne zu, ich gucke seine Sendung. Ich habe nichts gegen den.
Ja, ich auch nicht.
Also
ich auch
überhaupt nicht. Nee. Aber das war ein bisschen mickrig. Seine Vorstellung war wirklich erbärmlich, weil die hatten halt keine Chance gegen den Niggemeier. Nee. Der Niggemeier hat einen, weil, ne, wenn ich jetzt sage, da sind Fehler drin, dann muss man das ja auch belegen. Und das will ich auch kurz machen. Es gibt, die haben ein Kapitel, das heißt, das geht um Twitter.
Genau.
Das heißt auch Twitter.
Was wir ja gerade schon sagten.
Ja, genau. Und da gibt es wohl ein ganz, und dann fängt es ja schon an, eine ganz lange Nachricht, ich glaube von Olli Schulz. Und das ist ja schon der Fehler, weil Twitter hat, glaube ich, 65 Zeichen, ne?
Nein, 240.
240 Zeichen? Ja. Also das ist eine ellenlange Twitter-Meldung, die da so auseinandergenommen wird. Und dann sagt der Niggemeier, das geht natürlich schon mal gar nicht, wenn sie dann über Twitter reden. Ja gut, soziale Medien. Da hat Richard David Precht sich noch verteidigt. Ja gut, soziale Medien. Das ist ja jetzt auch, ob das jetzt Facebook oder Instagram ist. Nein, ist es nicht. Weil sie sah, das Kapitel heißt
genau,
ja Twitter.
Das heißt Twitter. Sie können
ja ernsthaft sagen,
genau.
Das sind hier soziale Medien.
Ja.
Da müssen sie das anders machen. Das geht ja nicht. Und dann war das Letzte, was dann der Richard David Precht noch gesagt hat. Ja, Herr Neunmal klug. Also so, auf dem Niveau ging es dann los.
Ja,
und dann hat er denen da die Hosen aus. Und dann sagt der Wälzer, der ja jetzt auch nicht, also der ist ja sicher auch gut, ne? Ich habe gar nichts gegen den, aber der hat ja so eine leicht arrogante Attitüde.
Genau,
so, ne?
Genau.
Finde ich.
Also so ja, das ist, ich habe neulich einen Post von dem gesehen, da habe ich noch gedacht, boah, wie der sich ausdrückt. Ich glaube, das ist so ein bisschen Elfenbeinturm auch bei dem.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Glaube ich auch. Und man muss ja natürlich auch sehen, dass gerade diese beiden Leute von den Medien zu dem gemacht worden, was sie sind.
Ja, richtig. Richtig.
So, und da muss man natürlich auch mal gucken. Und der hat dann gesagt, naja, wir haben ja gar nicht den Anspruch, ein perfektes Buch zu schreiben. Und hat er gesagt, in der zweiten Auflage werden wir da ja ganz viele Fehler rausnehmen. Und dann gibt es ja mehrere Auflagen. Und das ist natürlich, also das heißt, das erste
Woher wollen Buch, die das denn
das
wissen?
Erste Buch, die erste Ausgabe stimmt noch gar nicht so. Aber die siebte wird richtig gut sein.
Das kann man...
Kann doch nicht wahr sein.
Das kann man vielleicht machen, also... wie meine drei Jungs hier, ne, die ein Spiel entwickelt haben.
Was du heute vorspielst,
ja? Genau, die hatten ja von vornherein gesagt, ne, also wir hatten nicht vor, von Anfang an perfekt zu sein, sondern das war auch so, sie haben was auf den Markt gebracht und haben es dann nach und nach immer so ein Update rausgebracht, dass das Spiel immer besser wurde. Ja, klar.
Da gibt's immer eine Beta-Version
natürlich, am Anfang von natürlich. Allem. Und du veränderst das ja immer laufend, weil die Ansprüche der Spieler auch, ne, die kriegen ja Feedback und dann sagen sie, okay, dann lass uns jetzt noch das und das dazu nehmen.
Ja, ja.
Aber wenn du so ein Buch schreibst, das ist ja echt, also das muss ja sitzen.
Total.
Ja.
Und es ist natürlich, also es war, ich glaube, die beiden saßen da und dachten nur, oh, boah, hoffentlich ist das gleich vorbei.
Oh, wie bitter.
Und hätten wir das bloß nicht geschrieben.
Oh, wie
bitter. Warum sitzen wir hier mit Niggemeier?
Ja.
Ja. Er hat natürlich auch eine Art, die muss man ja auch nicht sympathisch finden, aber das war schon cool, wie der da, der war super vorbereitet, das muss man echt sagen.
Ja.
Ja.
Oh nein. Nein.
Ja, aber trotz alledem, ne, dieses Buch Die vierte Gewalt ist trotzdem, du gehst da raus und denkst, schon interessant. Also Niggemeier sagt ja auch nicht, das Buch ist schlecht. Das hat er auch nochmal.
Das so geht betont, halt jetzt so ein bisschen unter, ne? Weil ich habe das auch gesehen.
Ja, genau.
Und ich dachte so, ja klar, natürlich, das kann man schön ablenken und dann erstmal genüsslich auf Fehler hinweisen und muss jetzt nicht über das eigentliche Thema sprechen.
Ja.
Und ich glaube, das war so auch so eine verpasste Chance wahrscheinlich. Ne? Ich meine, gerade Niggemeier, das ist ja auch einer, der sehr kritisch drauf guckt.
Ja.
Und das hätte natürlich ein herrlicher Auftritt werden können mit den beiden.
Ja.
Wurde es dann aber irgendwie nicht so, wie eigentlich gedacht wahrscheinlich.
Und ich wusste auch gar nicht, dass der da ist. Und ich saß dann da, ne? Man ist ja auch immer froh auf der Buchmesse, weil man so viel läuft, dass man auf so einem gemütlichen Lederdings, so einem Hocker sitzt und denkt, ach geil, das gucke ich mir jetzt mal an.
Ja.
Und dann kommt Niggemeier auf die Bühne und da dachte ich schon, oh, das kann ja interessant werden. Man weiß ja, man kennt ihn ja. Und dann ging es auch. Also diese Veranstaltung hat einen nicht enttäuscht, aber du gehst echt weg und hast so ein etwas anderes Bild von Richard David Precht, weil der sich auch echt nicht gut verteidigt hat. Also der wirkte richtig hilflos.
Ja, hilflos und dann emotional und dann so ein bisschen zickig natürlich, ne? Herr Neunmal klug und
ja,
so.
Ja, genau, genau.
Ja, das ist natürlich schwierig.
Ja,
Richard David Precht wird auf Twitter ja, also kommt, ich glaube, auf Twitter scheint ihn keiner zu mögen. Ja. Weil der auch so eine Überpräsenz hat, finden viele. Mhm. Und neulich habe ich gelesen, oh Gott, der hat ja eine eigene Sendung, wusste ich gar nicht. Und dann antwortet gleich einer, ja, und das schon seit 10 Jahren. Oder nee, es ist schon die zehnte Staffel oder so. Ne?
Also, aber ich habe mir neulich meine Podcast angehört mit Lanz und Precht. Mhm. Die haben ja einen gemeinsamen Podcast. Den fand ich richtig gut.
Ja, wird ja auch in Bausch und Bogen kritisiert und so.
Ja, aber das fand, also ich fühlte mich da gut informiert, gut unterhalten. Ja. Das fand ich jetzt nicht schlecht. Also es war schon okay. Die haben ja ein Überthema, worüber sie dann diskutieren.
Ja, ja. Ja. Also Buchmesse-Erlebnis Teil 1.
Das war ja, Teil 2 sogar, das war am zweiten Tag, also an meinem zweiten Tag.
Ja.
Die haben diesmal die Buchmesse einen Tag früher für das Publikum eröffnet.
Ja.
Und das ist auch interessant, weil du gehst dann über die Buchmesse und hast, weil man immer sagt, ne, die jungen Leute lesen nicht mehr, die lesen nur noch WhatsApp-Nachrichten. Du gehst über diese Messe und es
oder sind bei TikTok.
Oder sind bei TikTok und wir sind völlig süchtig. Die gehen dann über diese Messe und da gibt es einen Verlag, der heißt Lux.
Ja, natürlich. Ja,
kennst du das?
Natürlich kenne ich das. Ja, klar.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, da erscheinen doch diese ganzen Adult-Romane oder so. Geht immer. Also, großes Vorbild war ja 50 Shades of Grey. Mhm. Und Lux bringt die ganzen Kopien davon. In allen möglichen Varianten.
Aber jugendlicher.
Ja?
Also, nicht ganz so, nicht so drastisch wie 50 Shades of Grey.
Ja.
Aber so für aber so Leute
reicher
zwischen
Mann,
16 und
reicher
20.
Mann, SM und junge Frau, hübsch, sexy, so, das ist
ja,
so.
Ja, das ist dann schon die drastische Variante, aber auch gern.
Das ist so die Schablone, behaupte ich jetzt mal.
Die Schablone ist auch, dass die Sätze nicht so lang sind.
Oh Gott, jetzt beleidigen wir ziemlich viele Leser, die diese Bücher lieben. Lux ist wahnsinnig erfolgreich, glaube ich.
Das
ne?
war, gehört zu Bastei, glaube ich, ja, ne, weil ja. die waren da zusammen in dem Stand. Aber dann liegen da so 150 Bücher, also so Inhalt, Abschlussball, man hat sich verliebt, ein junges Mädchen verliebt sich in den, sieht ihn Jahre nicht wieder und dann kommen sie ausgerechnet aufs gleiche Internat, so,
ja,
in den Nachbartrakt.
Ja, was für ein Zufall.
Ja, genau. Und dann sind Gefühle,
und
die lange...
Und dann geht's ab.
Gefühle, die lange zu vergessen schienen, tauchen wieder auf.
Ja,
so.
Schön.
Und da stehen dann wirklich, also ist eine Autorin da, von der ich noch nie was gehört habe, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß, eine junge, hübsche Frau, die sitzt da und gibt Autogramme.
Warum sagst du das jetzt so, junge, hübsche Frau? Das macht man heute nicht mehr.
Nein?
Nein. Also die Vogue Community.
Gut, alte, hässliche Frau, darf man das noch sagen? Oder auch nicht mehr?
Nein, das ist völlig irrelevant, wie eine Frau, die auf dem Podium sitzt, aussieht.
Und auch noch Bücher schreibt.
Es kommt drauf an, warum sitzt sie da und was hat sie jetzt Tolles gemacht.
Genau. Sie hat eins dieser Bücher geschrieben.
Ach so.
Was auch so aussah wie alle Bücher.
Ja.
Und sie war ein Superstar. Die Leute, also die Kids waren aufgeregt, die haben dann Selfies gemacht. Autogramme sind denen ja gar nicht mehr wichtig. Es geht ja um
Selfies. Ja.
Mit dieser Frau.
Ja.
Und da waren hunderte von Büchern von Autoren, wo die Leute aus den Händen gerissen haben, von diesem Stapel genommen haben, stapelweise diese Bücher gekauft haben. Und ich habe noch von keinem dieser Autoren jemals was gehört. Das heißt jetzt nichts, ne? Warum soll ich, also, ist nicht meine Szene, aber ich fand das interessant.
Ja.
Und wenn du was schreiben willst oder dich wirklich erfolgreiche Bücher machen willst, dann mach Fantasy.
Ja, ich weiß, ja.
Fantasy
ja.
ist der.
Ja.
Das ist wirklich ein Riesenhype. Und was, du warst ja, hast ja mal erzählt, du warst ja mal Leipzig, auf der Leipziger Buchmesse. Ja.
Da sind verkleidete Menschen rumgelaufen.
Und das geht jetzt in Frankfurt auch los. Da waren jetzt auch so Ritter, sag
ja,
ich mal. Ritter
genau.
und Fantasiefiguren.
Und Feen und Elfen
und, Feen
und,
so.
Und so.
Aber es ist
Vampire, glaube ich, auch viel.
Ja, Vampire auch. Ja. Also im Grunde Leute aus diesen Büchern.
Ja.
So, aus
aber es, Mangas ist doch, so. Es ist doch sensationell, dass eben halt diese Jüngeren, die man eben halt nachsagt, ne, die lesen keine Romane mehr, lesen trotzdem.
Ja.
Sie lesen halt andere Sachen.
Ja, ne? Und das finde ich auch.
Ja.
Und ich finde, wir tun ihnen auch Unrecht. Ich mache mich jetzt so ein bisschen darüber lustig. Das ist gar nicht so gemeint.
Ja.
Ich war nur so erstaunt, also das will ich eigentlich eher sagen, ne? dass es so eine Reihe von Büchern gibt, die natürlich, das gehört ja auch zur Ehrlichkeit dazu, das ist ein Marketing-Ding. Ne? Die sehen alle gleich aus, die
ja.
wissen, ich habe das gelesen, ach guck mal, das sieht auch so aus, das kaufe ich mir auch. Da bauen die ja drauf.
Ja, aber guck dir doch die ganzen Thriller an, die sehen auch alle gleich
ja.
aus.
Ja, klar. Immer dunkle Wolken am Himmel und
ein
Haus.
Oh ja, und ein Haus. Sag mal, wenn du jetzt so du jetzt als Autor auf so einer Messe, ne,
ja.
machst du da auch so Deals klar oder knüpfst du da Kontakte irgendwie? Wie gehst du denn da so vor?
Ach, das habe ich nicht gemacht.
Ja.
Nee. Ich war viel mehr für Zweimalbuch unterwegs, muss ich sagen.
Ehrlich?
Ich habe mit viel mehr Leuten über Zweimalbuch, über unseren Podcast gesprochen,
ja.
bei den Verlagen. Ich war ganz
keine Sau kannte uns natürlich.
Ja, aber es gab ein paar, die kannten uns, das war irgendwie nett. Nee, habe ich nicht, aber das ist natürlich ein Marktplatz dafür. Es gibt übrigens eine Halle auf der Frankfurter Buchmesse, wahnsinnig spannend.
Ja.
Da bin ich mal, meine Agentin, die so meine Bücher verkauft,
Literaturagentin. Die Autoren wahrscheinlich.
Nee,
da hat man, aber die 30 Sekunden Zeit, um sein Buch vorzustellen.
Was aber die Richtung ist gut.
Ja.
Weil die haben, ich glaube,
jetzt eine haben Viertelstunde. Wir gerade eine Idee entworfen.
Nein, die haben eine Viertelstunde, nee, die gibt es halt schon.
Ach so.
Und da trifft sich dann halt die Literaturagentur aus München, also ja, meine dann in dem Fall,
ja,
mit einer Agentin aus Korea. Und die stellt ihr halt in einer Viertelstunde Bücher vor,
ah, okay,
und sagt, das ist interessant und das ist interessant. Die treffen sich dann da noch, um Verträge zu machen.
Okay, ja.
Also das passiert tatsächlich noch.
Ja, ja.
Also in dieser Halle, da kommst du auch nur rein, wenn du Agentin bist oder Verlagslektorin bist oder so. Ja. Dann kommst du da rein in diese Halle. Sonst kommst du da als normaler Leser kommst du da gar nicht rein.
Aber deine Skripte sind nicht so vorgestellt worden.
Ne? Nein, die sind nicht so vorgestellt worden.
Aber hätte ja sein können.
Hätte sein können, weil es in Frankreich spielt und so, klar.
Ja.
Klar, ich habe tatsächlich einen Romanstoff, aber da habe ich dann ein, zwei Gespräche für. Aber deswegen war ich nicht da.
Ja, ja, klar.
Ich habe auch wahnsinnig Spaß, dann zu diesen Lesungen zu gehen. Es gibt eine Veranstaltung im Römer, Lesung im Römer. Die gibt es immer mittwochs und donnerstags abends.
Ja.
Da muss man sich sehr früh anstellen. Die fängt um 20 Uhr an. Man muss sich um 18.30 Uhr, 45 sollte man sich da in diese Reihe stellen.
Ja, Wahnsinn.
Und dann kommst du halt rein. Da lesen dann aber echt die Stars, also der Buchmesse. Ne? Also diesmal habe ich da war ein Martin Mosebach, der ist ganz bekannt, aber ich kannte den nicht. Taube und Wildente.
Ja.
Gab es auch in der Zeit einen großen Artikel über den.
Ist aber kein Kochbuch, ne?
Nein. Nee, das spielt teilweise sogar in der Provence, dieses Buch.
Ja.
Und ich fand das fand ich toll. Und dem habe ich den nächsten Tag auch gesagt, boah, ich fand Ihre Lesung ganz toll. Haben ein Selfie gemacht, weil ich das Buch vorstellen will. Dann haben wir gleich ein Foto, weißt du?
Super.
Ja. Und da hat dann Melanie Rabe.
Ja, die kenne ich.
Ja, die finde ich eigentlich ganz toll.
Ja, ich habe ihr erstes Buch gelesen.
Diesen Krimi. Also sie hat ja Krimis geschrieben.
Ja, die schreibt Krimis. Ja, das ist aber schon, oh, wann hat die ihr erstes Buch rausgebracht? 2011, 2012,
ja,
oder so?
Ja, genau. Ich habe die mal auf der Kriminale gesehen, da hat die gelesen.
Ja.
Und da fand ich die so klasse. Also eine ganz tolle Frau.
Ja,
und
ich weiß auch, dass sie hatte bei Twitter so ein bisschen erzählt, hey und so, erstes Buch und so weiter. Und dann habe ich das Buch in Ravensburg dann im Laden gesehen, habe das fotografiert und habe ihr das dann mehr oder weniger so geschickt, auch so via Twitter.
Ja, ja.
Dann hat sie sich noch derbe gefreut und so weiter, weil sie dann gesehen hat, hey, wie präsent sie da auf diesem in dem Buchladen.
Und die sind wohl verfilmt, auch die Bücher.
Ja, teilweise schon, ja.
Ja. Und also ich fand, die hat mich da entlassen und ich dachte, ey, das muss ich lesen, weil das ging dann um so ein bisschen so einen Stalker Geschichte und das hörte dann auf. Also sie hat aufgehört zu lesen, wo sie sagte, jetzt wohne ich in deiner Nähe.
Boah,
das ist gut, dann sehen wir uns häufiger. Und, und das fand ich so super. Ja. Und die hatte echt so ein Gefühl für Cliffhanger und so. Und die hat jetzt ihr erstes Buch geschrieben, was eben kein Krimi ist. Die Kunst des Verschwindens.
Aha.
Ich kann das nur beurteilen von dem, was ich gesehen habe. Hat mich jetzt nicht so wahnsinnig angesprochen, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und spricht ja auch nicht alles an, aber man hat dann eben da 8 Autoren. Jeder liest mit 20 Minuten. Die sind dann im Interview mit dem SWR, mit dem HR.
Ja.
Und das ist immer eine ganz tolle, interessante Veranstaltung. Und da war ich noch auf so einer Newcomer-Veranstaltung.
Ah ja.
Wo dann nur Leute lesen dürfen, die ihr erstes Buch veröffentlicht haben. Und das sind so Veranstaltungen, die finde ich total super, dass man viele Autoren so in 20 Minuten kennenlernt. Und dann kann ich mir selbst ein Bild machen, kaufe ich das Buch oder nicht.
Ja, klasse.
So, das hat mir echt Spaß gemacht.
Okay.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, man hat diese App, ne, diese Frankfurter Buchmesse-App, und man gibt dann so ein, man liest dann, ja, man hat ja nur so eine Überschrift, und darunter steht dann, wie sie die Performance ihres Buchs testen können.
Ach so.
Oder wie sie ihre Geschichte testen können. Und das fand ich irgendwie, es gibt dann auch so Amazon Analytics irgendwelche, und dann gibt's so Vorträge dazu, vieles auch auf Englisch. Und was irgendwie so ein komisch, ganz merkwürdiger Trend war, es haben mehrere Unternehmen angeboten, ein Softwareunternehmen, die analysieren von einem Autoren, ob dein Buch funktioniert. Die gucken sich dann deine Figur an, die gucken sich die Nebenfiguren an, die gucken, ob der Aufbau richtig ist, dass es diesen typischen Verlauf gibt, eine Geschichte baut sich auf, es gibt am Ende das große Finale, es gibt die Erkenntnis am Ende und diese ganzen Dinge, die halt in jedem Buch sind. Und das habe ich mir angehört, 10 Minuten bei so einem kleinen Stand, und dachte nur, boah, das ist der Tod jeder Kreativität.
Ja, ja.
Wenn ich mein Buch oder anfange, danach zu arbeiten, und die haben dann so Grafiken gehabt, so mit so einem Kreis und so Striche, die gehen dann da irgendwie so Nebenperson, ja, welche ja. Rolle hat der, wie böse ist der? Ist der vielleicht gar nicht böse, nur auf den ersten Blick böse? Diese ganzen Dinge, so Parameter, mit denen man so arbeiten kann. Und dann schreibt sich das Buch quasi auch schon allein.
Ja.
Also wenn es so, also das fand ich total abschreckend.
Ja, das ist der verzweifelte Versuch, da irgendwie so ein ja. Muster reinzubringen.
Genau,
ne?
Genau.
An dem du dich orientieren sollst.
Und das sind exakt die Bücher, die uns ja gar nicht interessieren.
Ja, eben.
Also wenn man irgendwas immer wieder und wieder liest und die Handlung gleich, ich finde es bei vielen Netflix-Serien übrigens immer so, dass der Aufbau fast immer gleich ist. Das nervt mich total. Es geht
immer viel so um normale Leute, die dann irgendwie in ein Milieu reinkommen. So Drogenmilieu ja. ist ja, ja immer ganz...
Ja, also gut, sehr Breaking Bad war natürlich sehr gut.
Ja, aber es gibt so vieles anderes, was ja, auch irgendwie ja, immer irgendwie ja. Drogen und so.
Dieser amerikanische Aufbau von Dramaturgie, damit haben die sich halt beschäftigt. Und das waren mehrere Stände, die sowas machen, die sowas anbieten inzwischen.
Ja.
Und das finde ich total krank. Ich bin dann weitergegangen. Das wollte ich nochmal erzählen. Womit fangen wir an?
Ja, sag nochmal, was hast du mitgebracht?
Also ich habe von Romy Völk, die eigentlich als Krimi-Autorin bekannt ist, die hat auch ihr erstes Nicht-Krimi-Buch geschrieben, ihr ersten Roman. Das heißt Die Rückkehr der Kraniche.
Ja, schönes Buchcover, finde ich.
Ja, das finde ich nämlich total interessant.
Das kann man sich auch, verkehrt rum angucken, weil das ist so eine gespiegelte Landschaft in einem See.
Stimmt.
Also überhaupt. Man kann es halt rumhalten,
stimmt,
wie man
steht. Stimmt. Ich finde, mich schrecken diese Cover so ein bisschen ab seit der Gesang der Flusskrebse, weil so viele gerade sowas machen.
Ja, ja, ja. Es gibt noch ein anderes Buch, das sieht haargenau die gleichen Farben wie Gesang der Flusskrebse. Mhm. Das finde ich schon wieder echt dreist.
Finde ich auch.
Nur weil es jetzt einmal funktioniert hat, ne, ja, wird die Idee ja. jetzt zu Tode geritten.
Ja, ja.
Finde ich schwierig. Also ja. schade eigentlich.
Finde ich auch, ist aber so ganz typisch für ein Buch.
Ja, ne, total.
Passt total zu diesem ja. Lux, was ich da eben gesehen habe,
ja.
dass die wirklich alle gleich aussehen. Eigentlich sehen die Bücher alle gleich. Muss schon genau gucken, was steht denn da auf dem Titel.
Nicht, dass man versehentlich das Buch nochmal kauft.
Ja, das kann passieren. Ja, also Romy Völk, also über deins sprechen wir dann später, ne?
Ja, okay. Meins, um es nochmal kurz ja. zu sagen, Mach keinen Quatsch heißt das, ist eine Biografie über drei Jungs, die ein Startup gegründet haben, hatten wahnsinnig Erfolg mit dem Startup, ging um ein Spiel, das man auf Handys spielen kann. Idle Miner Tycoon heißt das. Und das lief so wahnsinnig erfolgreich, dass sie eine millionenschwere Firma aufgebaut haben, um sie dann nachher zu verkaufen.
Spannend.
Ja.
Sowas wollte ich auch mal machen.
Da werden wir nachher nochmal drüber reden müssen, ja, glaube ich.
Das hast du dir gemerkt, ne? Okay. Ja, also, Romy Völk, Die Rückkehr der Kraniche. Ich habe dieses Cover gesehen, muss sagen, ich interessiere mich so ein bisschen für Ornithologie. Ich gucke das gern an und ich bin ein Mensch, der das Landleben liebt, deswegen wohne ich hier auch. Und darum geht es auch. Es ist ein Ort in der Elbmarsch. Da wohnt eine alte Dame, Wilhelmine heißt sie, zusammen mit ihrer Tochter Grete.
Ja, bisschen klischee-mäßig, ne? Wilhelmine.
Ja, stimmt. Und die wohnt da mit ihrer Tochter Grete. Du erfährst so auf den ersten Seiten, dass diese Frau, diese Wilhelmine, ist eine ältere Dame, um die 80, halt sich in diesem Garten auskennt, die muss die Quitten verarbeiten zu Gelee, die hat eigentlich immer zu tun. Die
und das ist echt Tag. Hartes Brot, Quitten verarbeiten.
Harte Arbeit.
Habe ich noch nie gemacht, aber ich habe mir erzählen
ich
lassen,
dass das... letzte Woche versucht, mit meiner Tochter zusammen, wir wollten
Quitten machen. Das soll ja machen. Kleben wie,
und das,
wie Hölle.
Und dann sagt die so, und dann kannst du das schön deiner Oma zu Weihnachten schenken. Und dann ist das so ein ganz klebriges, flüssiges Zeug geworden, was so nach so einem ganz süßen Saft schmeckt.
Ja.
Aber das kann man trinken, nur nicht auf Brot schmieren. Ja, und sie backt selber ihr Sauerteigbrot und so. Und das ist alles so getrieben von harter Arbeit. Und die ist auch gar nicht sympathisch, diese Frau, diese Wilhelmine.
Ja.
Und die Grete lebt da halt bei ihr und unterstützt das alles. Du erfährst relativ schnell, die Grete hat eine Tochter, die heißt Anne. Anna. Und diese Anne heißt sie, die wohnt aber bei Bremen. Und sie hat noch eine Schwester, die heißt Freya und die wohnt in Berlin.
Ja.
Das ist so das, was du erfährst. Und dann stürzt diese Wilhelmine offensichtlich in ihrer Küche, kommt ins Krankenhaus und es wird diagnostiziert, sie hätte eine
ein Oberschenkel-Halsbruch
wahrscheinlich. Ja, das ist ja immer das Todesurteil eigentlich für ja. viele leider. Nee, sie ist schwer herzkrank und sie wollen die auch da behalten, aber die Wilhelmine macht das nicht und geht nach Hause zurück. Und die Ärzte warnen sie alle und alle versuchen sie zurück ins Krankenhaus zu bringen, weil ihr da anständig geholfen wird. Das macht sie aber alles nicht. Sie geht zurück in dieses Haus und es ist jetzt nicht, ich nehme da nicht groß vorweg, sie stirbt über dieses ganze Buch so langsam dahin. So.
Und das liest sich gut?
Ja, das ist ja nur eine dieser, dieser Plots. Aber dadurch, dass die Oma eben in so einem schlechten Zustand ist, oder die Mutter in so einem schlechten Zustand ist, kommt die Anne angereist zu ihrer Großmutter. Das ist ja die Tochter von der Greta. Und die Freya kommt aus Berlin angereist.
Also zwei Enkelinnen.
Nee, die Töchter sind das.
Die Töchter.
Anne ist die Tochter. Anne ist das Enkelkind.
Ach so, ja.
Und die beiden, das sind die beiden Töchter.
Ja.
Und die Freya führt ein komplett anderes Leben. Die lebt in Berlin. Die hat irgendwie so ein, auch so Startup-mäßig irgendein Unternehmen, das sich für so nachhaltige Waren engagiert, mehrfach prämiert. Sie ist sehr, sehr reich. Sie kommt auch mit so einem Tesla angereist. Und das ist ein totaler Gegensatz zu dem, was
voll auf dicke Hose.
Ja, ja, ist so eine ganz, und ist natürlich super schick und toll gekleidet und teuer gekleidet und so. Und die Wilhelmine ist eben das Gegenteil, weil sie da eben in der Elbmarsch auf diesem Bauernhof wohnt.
Ja.
Und du merkst sehr schnell, mit den beiden, die haben sich nicht immer gut verstanden. Und es stellt sich raus, die Freya ist halt damals weggegangen und hat die so zurückgelassen, sehr, sehr Hals über Kopf. Und die Wilhelmine ist halt da geblieben und hat diese Tochter Anne. Und über Anne weiß eigentlich, Anne weiß nicht, wer ihr Vater ist. Und die Greta, die hat das nie gesagt, wer ist eigentlich der Vater. Und auch die Wilhelmine sagt, also man weiß relativ schnell, der Vater ist verstorben, sehr früh verstorben von diesen beiden Kindern.
Ja.
Und es ist aber, man weiß nur, der ist irgendwie auf die Elbe gefahren mit dem Boot und ist halt nicht zurückgekommen. So, das zieht sich halt so durchs ganze Buch und du merkst halt...
Ja, nur die Elbe ist auch ein gefährliches Gewässer. Von jetzt auf gleich...
Die ist sehr gefährlich.
Ne, kann sich da aber das sehr, schnell ändern.
Du. Sehr, sehr gefährlich. Ja. Aber du merkst halt, diese Wilhelmine liegt halt in ihrem Bett und denkt natürlich auch so über das Leben nach. Das Buch ist geschrieben immer aus drei Perspektiven. Also einmal Wilhelmine, einmal Freya, einmal Gretchen, aus vier und Anne. Und jeder erzählt so, wie... Also dadurch wird die Handlung vorangetrieben. Das lebt durch eine gute Geschichte. Ne? Und das ist auch gut geschrieben.
Ja.
Also die kann schreiben, die Frau. Aber einfach so, um mal klarzumachen, was mit dieser Frau passiert. Man muss sich vorstellen, die Wilhelmine hat immer in diesem Garten gearbeitet mit ihren Obstbäumen und immer. Das ist ein ganz kurzer Teil, nur den ich mal so lese. Und sie liegt halt im Bett. Wilhelmine schloss die Augen. Das Rauschen in den Pappeln am Gartenzaun war das schönste Geräusch seit Tagen. Über ihr auf dem Dach gurrte eine Taube. Die Klänge des Spätsommers im Garten. Hinter ihr im wilden Wein summten die Wespen. Auch ihre Tage waren gezählt und sie rumorten, als gäbe es kein Morgen. Warum überhörte man diesen Wohlklang der Natur, wenn man sie den ganzen Tag um sich hatte und in seine Arbeit vertieft war? Warum war sie nicht einmal wie Grete stillstehen geblieben und dem Lied der Vögel zu lauschen? Der Abendwind war kühler als vor ein paar Tagen. Sie zog den Morgenmantel enger und schloss die Augen, ließ die leichte Brise ihr Gesicht erkunden, genoss dieses Gefühl, als habe sie es vergessen.
Mhm.
Und das ist jetzt, ne, das ist schön, aber was da natürlich hintersteckt, ist, dass die Wilhelmine eigentlich die Natur immer nur so genutzt hat, so, ne, für die Sachen, die sie angebaut hat und so. Und sie eigentlich nicht so genossen hat, wie man das tun würde, weil dieses ganze Setting ist echt toll beschrieben.
Sehr idyllisch.
Sehr idyllisch, genau. Und das hat die aber nie, weil für sie war das immer alles Arbeit. Und man muss noch wissen, dass die Grete, die ist, deswegen auch dieses Cover, ist Ornithologin.
Ach, okay.
Und arbeitet auch in so einem Institut und bekommt halt, bewirbt sich auf einer Vogelinsel. Also wie hier bei uns Trietschen.
Trietschen, ja, Littmann. Genau.
Sie bewirbt sich auf eine Vogelinsel da an der Elbe, wo auch sie ganz allein ist. Ist ja immer eine spannende Geschichte, finde ich.
Ja, allein auf einer einsamen Insel. Ja.
Und da gibt es eine Szene, wo die Anne, also ihre Tochter, diesen Brief findet, wo sie sich beworben hat und sie total anmacht und sagt, und hättest du uns das erzählt? Und was ist mit Wilhelmine? Und ihr wird in diesem Moment klar, dieses ganze Konstrukt funktioniert nur, weil die Grete sich eigentlich immer um ihre Mutter kümmert und nie so für sich selbst da ist und nie mal was tut, was sie selbst tun möchte. Und sie bewirbt sich da, will da gerne hin. Es gibt dann, ich sage jetzt nicht, ob sie dann am Ende dahin geht oder nicht, da würde ich jetzt was vorwegnehmen, weil das fand ich total spannend. Weil eigentlich passt das nicht in ihr Leben. Ihr ganzes Leben hat sie sich um ihre Mutter gekümmert, ja, eigentlich, und hat mit ihrer Mutter da zusammengelebt. Natürlich auch, weil sie als junge Mutter mit Anne Hilfe brauchte. Sie hat gearbeitet, die Oma hat sich um Anne gekümmert. Anne liebt ihre Großmutter auch über alles. Naja, und so nimmt das so alles so seinen Lauf. Und
also es ist eine Geschichte, die so aus drei Generationen ist, so ja, quasi genau, dann erzählt wird.
Genau, ja. Genau, aus diesen drei Perspektiven. Und das macht das Buch toll. Also es ist eine ganz tolle Familiengeschichte. Das ist wirklich spannend. Man fragt sich irgendwann als normal denkender Mensch die Frage, die Anne auf Seite 304 stellt. Also da ist das Buch fast zu Ende.
Ja.
Und sie sagt, warum, ich möchte es einmal vorlesen, ich verstehe nicht, warum hier jeder in der Familie den anderen etwas verschweigt. Warum diese Heimlichkeiten?
Ja.
Und das ist die Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt. Warum hat denn die Wilhelmine ihrer Tochter nie gesagt, wer der Vater ist? Sie weiß es ja schließlich. Und warum wissen die nichts über ihren Vater, also der in den Fluten der Elbe ertrunken ist? Das löst sich alles auf innerhalb dieses Buchs. Aber es basiert halt eigentlich nur darauf, dass die nicht miteinander sprechen. Das ist auch in Dörte Hansen mit Mittagsstunde, da ist das ja eigentlich auch so. Die reden einfach nicht. Die reden nicht über das man spricht.
Ja.
So, und das mag so ein bisschen dieses harte Leben auf dem Land sein, vielleicht auch so Nachkriegsgeneration noch ein bisschen. Aber das sollte ja eigentlich auch mal vorbei sein.
Ja, eigentlich schon. Ne?
Also. Und diese Frage, die Anne stellt, da habe ich echt vor Freude, ich habe das in der Bahn zu Ende gelesen, warum denn jetzt erst? Warum fragt sie denn jetzt erst diese entscheidende Frage auf 304? Ja, aber es ist ein...
aber das ist ja immer so bei diesen Familiengeheimnissen. Ne? Also ja. Man kann eben halt darüber nicht sprechen aus Gründen, weil man glaubt, dass das zu verletzend sei und dass derjenige oder in dem Fall dann diejenige damit nicht klarkommt, wenn sie die Wahrheit erfährt.
Ja, ja. Und diese Zwänge halt. Die leben total in diesen Zwängen. Und ich kann zum Beispiel, ich habe noch eine kurze Szene, weil das auch so ein bisschen eine Liebeserklärung an so ein Dorfleben irgendwie ist. Und Freya, ne, das ist ja die andere, die hat ja in Berlin gelebt. Und jetzt ist ein Artikel, ein kleiner Auszug aus dem Kapitel Freya. Und die sagt dann, Freya überraschte der Mut ihrer Schwester, allein auf dieser fremden Insel leben zu wollen. Also da geht es darum, dass sie auf diese Vogelinsel möchte. Sie hatte immer gedacht, sie sei die couragiertere von ihnen beiden, weil sie stark genug gewesen war, das Haus zu verlassen und neu anzufangen. Also das wird als Stärke interpretiert.
Ja.
Dabei ging sie mit Pfefferspray in der Tasche durch die Stadt, während Grete auf einem einsamen Eiland leben würde, ohne Wasser und Strom, ohne Nachbarn. Sie schämte sich plötzlich für ihr falsches Gedankenkonstrukt, das sie durch die letzten Jahre gelotst hatte, um auf Kurs zu bleiben. Freya blinzelte in die Sonne und griff nach der Kaffeetasse, die neben ihr stand, während ihre Mitarbeiter in diesem Glaspalast am Gendarmenmarkt auf einem Monitor starrten, saß sie hier. Aber als sie daran dachte, wie lange sie keinen Urlaub mehr gemacht hatte, wurde ihr schlechtes Gewissen vom Wind zerstreut. Grete verdiente beileibe nicht so viel wie sie selbst, aber ihr Job machte ihre Schwester ganz offensichtlich glücklich. Die Geschichte mit ihrem Kollegen musste sie aus der Welt schaffen, um wieder zur Ruhe zu kommen. Don't fuck the company. Es war nie gut, eine Liebesbeziehung auf der Arbeit zu beginnen. Einmal war sie selbst kurz davor gewesen, hatte aber schließlich die Finger davon gelassen. Zu viel stand auf dem Spiel, als dass man sich als Chefin mit einem Mitarbeiter einlassen konnte. Als weiblicher CEO stand man immer im Fokus, hatte sofort die rote Karte, wenn man im falschen Teich fischte. Es ist auch eine Liebesgeschichte darin.
Ja.
Die Freya hat gerade ihren Mann verloren oder ihren Freund verloren. Die sind halt nicht mehr zusammen. Das ist gar
man
nicht
weiß
so
nicht, wer da.
Man weiß nicht, nee, genau.
Ja.
Und sie kommt halt zurück und es wird ihr natürlich auch vorgeworfen, dass sie nur deshalb zurückkommt, um mal wieder durchatmen zu können, um weg von dieser Beziehung zu kommen. Aber sie kommt schon wegen ihrer Mutter eigentlich.
Okay.
Aber es entpuppt sich auch so eine Liebesgeschichte, die ein knalliges Ende hat. Also die anders ist, als man das erwartet von Liebesgeschichten. Also ganz gut. Ist ein schönes Buch.
Also ist es so schön, wie das Cover ist.
Das kann man sagen. Es ist ein schönes Buch.
Aber es ist schon ein Drama dann auch. Ne?
Ja, es ist schon ein Drama. Es ist eine Familiengeschichte, voll mit Geheimnissen, die sich so Stück für Stück auflöst. Und dann auch befriedigend erklärt wird. Also es ist kein offenes Ende.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja.
Im Wunderlich Verlag erschienen. Ja, das war mein Tipp.
Super.
So, jetzt kommen wir aber ins harte Business. Also das, was die Freya eigentlich in Berlin gemacht hat, ne, das machst du jetzt im ganz großen Stil.
Ja, ich habe mitgebracht ein Buch, das heißt Mach keinen Quatsch und handelt von drei Freunden von drei Kommilitonen, die ein Unternehmen gegründet haben, ein Start-up, wie es ja so schön heißt. Ja. In diesem Start-up, sie haben also ein Spiel entwickelt, was du am Handy spielen sollst. Idle Miner Tycoon heißt das. Also es geht darum, dass du eine Mine hast.
Langer Name.
Genau. Ja, geht eigentlich so. Idle Miner Tycoon kann man auch ganz gut so, geht ganz gut über die Lippen, finde ich.
Ja. Wenn man sogar Land ausspricht, wie du jetzt, ja.
Das kann man auch noch nach 5 Bieren lockern.
Komm, oder Idle Miner Tycoon.
Die haben also dieses Spiel entwickelt und haben damit einen wahnsinnigen Erfolg gehabt. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, also ich finde ziemlich viele Sachen, die in diesem Buch stehen, ganz interessant. Das fängt schon mal damit an, dass sie vorher schon ein Spiel entwickelt haben. Ich kriege jetzt den Namen nicht mehr zusammen, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und das hatten sie präsentiert. Und die sind dafür so abgewatscht worden. Also das muss richtig schlimm gewesen sein. Das hat mich gerade daran erinnert, so an die Szene, wie David Precht und Wälzer da mit Niggemeier da auf diesem Podium saßen und gemerkt haben,
so schlimm.
Ja, okay. wie schlecht das hier gerade alles um uns steht, ja, und was wir wohl für ein schlechtes Buch geschrieben haben. Und genauso muss es den dreien ergangen sein, als sie eben halt da ihr Spiel präsentiert hatten, so einem Experten, und der wirklich das in Bausch und Bogen also komplett in die Tonne getreten hat. Ne? Also ich musste
daran. Aber es ist eine wahre Geschichte.
Es ist eine wahre Geschichte, ja. Also das ist wirklich, wirklich so passiert, das ist eine wahre Geschichte. Es ist eine Biografie, es ist quasi die Biografie eines Unternehmens. Mhm. Wie sie ein Unternehmen, wie sie ein Spiel entwickelt haben, ein Unternehmen drumherum gewachsen ist, auf mehr als 100 Angestellte, und wie sie dieses Unternehmen dann nachher verkauft haben.
Ja.
Also das ist wirklich so passiert und das ist wirklich beeindruckend und das hat wirklich großartigen Spaß gemacht, das zu lesen. Ich musste da tatsächlich so dran denken, wie sie da komplett fertig gemacht worden sind, so wie Dieter Bohlen, wenn da einer vor ihm steht, der nicht singen kann. Da muss ich so ein bisschen denken. Und anhand dieses Beispiels merkt man auch, wie diese drei so ticken. Die haben dann gesagt, ja, okay, das war jetzt scheiße, aber wir machen trotzdem weiter.
Ach, das finde ich
cool. Wir lernen daraus so. Ne? Wir lernen daraus und sagen, okay, dann machen wir es halt besser.
Ja.
Und so entstand dann die Idee also zu dem nächsten Spiel, Idle Miner Tycoon, wo du also eine Mine bewirtschaften musst. Ne? Also du musst dann eben halt aus dieser Mine alles rausholen, was geht. Mhm. Das ist halt das Spiel, um das jetzt nur ganz kurz zu beschreiben. Das haben sie also auf den Weg gebracht. Und sie haben von Anfang an gesagt, okay, wir wollten jetzt nicht von Anfang an so dieses, es musste nicht gleich alles hundertprozentig perfekt sein, aber es sollte ein Spiel sein, das muss einfach zu erklären sein, man muss es sofort losspielen können, ohne dass man eine riesengroße Einführung braucht. Es soll gleich losgehen und du sollst gleich loslegen
intuitiv
können.
Intuitiv zu bedienen
sein. Genau, intuitiv zu bedienen sein, und wir legen das und wir entwickeln das halt Stück für Stück immer weiter. Mhm. Also das ist halt immer besser, wird immer mehr Spaß machen, mehr Features, aber es soll immer einfach zu spielen sein. Und der Clou ist, du spielst es am Handy und irgendwann musst du dann ja auch mal wieder arbeiten, aber in der Zeit geht dein Business ja weiter. Also dein Minen-Business geht weiter.
Das
ist ja weiter.
Das, was so süchtig dann macht.
Ja, ne? Genau.
Was dich immer wieder zurückschalten lässt.
Genau. Und wenn du dann also wieder ein paar Stunden später wieder einsteigst, dann hast du auch andere Scorer-Punkte. Und es ist ja weitergegangen. So. Und dann gibt es dann diese herrliche Szene, wo sie dann, was ich dann auch schon mal irgendwie so cool fand, das sind halt echt so bittere Erfahrungen, die du dann machen musst. Die haben dann eben halt ein Update rausgebracht, das du dir runterladen konntest. Und dann war aber das Problem, die Leute, die sich das Update runtergeladen haben, da waren dann alle Punkte weg. Und das ist natürlich, das ist natürlich richtig scheiße.
Ja, ja.
Und solche Sachen haben die mit diesem Spiel halt erlebt. Aber ich fange noch mal ganz noch viel weiter vorne an.
Oh ja.
Also was ich, weil das ist halt so, die drei waren zuerst in einer WG, in einer WG in Karlsruhe, wo die drei studiert haben. Die haben sich kennengelernt in einer Schlange, in einer Mensa, glaube ich, war das. Und zwar gibt es da einen Bereich, da gibt es jeden Tag nur Schnitzel. Und das hat natürlich wahnsinnigen Erfolg bei den Studierenden, und die standen halt in dieser Schlange und haben sich mehr oder weniger da alle drei so kennengelernt und hatten dann nachher in der Mensa so zusammengesessen, haben dann so eben halt so rumgesponnen, ja, man müsste mal dies und das machen und wir sollten mal, ne, so ungefähr.
Ja.
Und haben das dann aber auch gemacht. Und schnell wird klar, dass diese drei auch so wirklich so diese Macherqualitäten haben. Mhm. Also die quatschen nicht nur, sondern die ziehen das durch.
Und wie sind die aufgeteilt? Also einer wird der Programmierer
sein? Ja, genau, einer ist der Programmierer. Ja.
alle andere, auf Marketing.
Ja, und genau. Geschäftsführung. Also ja. diese klassische Aufteilung.
Ja.
Und haben halt alle drei, aber halt auch Ahnung von dieser Gamer-Szene. Die wissen schon genau, was sie da machen.
Also selbst Zocker gewesen.
Ja, genau. Und in welcher Szene sie sich bewegen. Und vor allem, und wir hatten uns ja noch mal kennengelernt, kurz bevor wir, also wir haben vor einer Woche waren wir in so einer Schalte zusammen, um uns einfach noch mal kennenzulernen.
Finde ich super,
und zu sehen,
dass du das gemacht hast.
Ja. Und da habe ich dann auch noch mal gefragt, Mensch, okay, jetzt noch mal mit ein bisschen Abstand, ihr habt das zwar im Buch auch so beschrieben, aber was war denn für euch jetzt, wenn ihr erst noch mal drauf schaut jetzt, so das Wichtigste eigentlich?
Hattest du alle drei da in der Videoschalte?
Ja, wir waren, zwei waren da. Was ist denn so für euch so nochmal so das Wichtigste gewesen, um das hochzuziehen so? Und da sagte er dann, sagte einer von den beiden ziemlich schnell so, einfach machen. Einfach machen und dann aber fokussiert sein. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt, als sie halt ihr Spiel, das war ja, muss ich nochmal ganz kurz sagen, 2016, genau, Start war 2016. Das ist eine Geschichte, die geht von 2016 bis 2021. Mhm. Ne? Und er sagte, einfach machen. Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig viele Spiele und sie haben dann halt noch ein Spiel auf den Markt gebracht, aber es war denen egal.
Aber ist das so eine App, also ist das im iTunes Store zum Beispiel oder ist das...
Nee, im App Store. Du lädst dir das runter, wo es halt auch, du auch Spiele runterladen kannst.
Ja, und aber du spielst es auf dem Handy.
Genau, du spielst es soll auf dem Handy gespielt werden.
Ja, okay.
So, ne? Das war so von vornherein die Idee. Und das haben sie einfach durchgezogen. Mhm. Und die starteten halt in ihrer WG. Und dann wurde das schon ein Tick, da wurde das schon größer, dass sie jemanden einstellen mussten. Und haben dann so ihr erstes Einstellungsgespräch dann auch geführt. Und dann irgendwann haben sie da, ich glaube, zu zehnt in dieser WG dann gesessen. Und der Besitzer, der Vermieter, der wurde dann schon leicht auch schon so ein bisschen unangenehm so. Naja, hier irgendwie geht ja gar nicht so.
So eine Kommune.
Ja, genau. Und die haben sie dann da in ihrer WG wirklich mit viel zu vielen Leuten dann so halt gearbeitet.
Ja.
Habe ich die dann auch gefragt. Ich habe dann gefragt, weil die haben sich dann nebenbei immer Kohlsuppe gekocht.
Weil die keine Kohle hatten. Und so.
Weil die keine Kohle hatten, kochen sie Kohlsuppe. Nee, aber die haben sich Kohlsuppe gekocht. Ich hab nur gedacht, wie kann man denn so eine ekelhafte Kohlsuppe sich da kochen, weil das haben sie dann auch so beschrieben. Es roch dann so nach Schweiß dieser Männer da und dann noch diese Kohlsuppe und alles auf engstem Raum und im Schlafzimmer wurde programmiert und im Wohnzimmer wurde gesessen und hast du nicht gesehen. Ja?
Es gibt eine Horror-Diät.
Das ist die Kohlsuppe.
Das ist die Kohlsuppendiät.
Genau.
Und dann darfst du einfach nichts anderes essen als diese Kohlsuppe. Stell dir das mal vor.
Ja,
morgens machst du erstmal deine stinkende Kohlsuppe wieder heiß.
Boah, fürchterlich. Ja. Und ich hab dann auch gefragt, ey Leute, echt. Warum denn Kohlsuppe? Ich meine, ihr seid, das verbinde ich mit irgendwie, weiß ich nicht, älteren Frauen, die nochmal abnehmen müssen irgendwie, ja? Und ihr so als coole Kids da Kohlsuppe. Ich hätte ja verstanden, wenn euch, das kann man ja auch in Massen machen, hier Chili con Carne oder so, ja? Und dann sagt er dann auch so, nö, das, wir wussten halt, das ist günstig, das ist gesund und deshalb haben wir das
gemacht. Ja, das stimmt. Das stimmt beides, ja.
Und so haben die halt angefangen und es wurde halt immer größer und die drei, das sind halt so, die wollten halt konzentriert das hochziehen. Mhm. Und es wurde dann auch relativ schnell, war so eine Maßgabe, hey, während wir hier arbeiten, wird kein Wort gesprochen.
Ach Gott.
Also ja, hier herrscht absolute Ruhe. Und da habe ich auch gefragt, hey, sag mal, das
ist ja Horror.
Wenn ich mir das vorstelle, ich hätte nie für euch arbeiten können.
Aber warum haben die das gemacht?
Ja, weil sie halt diese absolute Fokussierung haben wollten. Weil sie wollten, dass sie da wirklich hart dran arbeiten, und um da wirklich ein super Produkt zu machen. Natürlich, das sind ja junge Leute, das sind ja auch Typen, die ja auch Spaß am Leben haben.
Ja.
Ne? Und er sagte auch, ja, als wir dann nachher in Berlin waren, da in unserem Büro, da hatten wir wirklich genügend Räume, wo das halt nicht sein musste. Ne? Ja. Aber wenn es wirklich darum geht, hier das Spiel voranzubringen, weiterzuentwickeln, herrscht hier absolute Ruhe. Mhm. Und wir sind alle mega konzentriert dabei. Ne? Also das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Sie waren dann in Amerika auf so einer, wo sich diese ganze Games-Branche so trifft.
Ja.
Und haben dann auch erlebt, welchen wahnsinnigen Support dann auch diese Amerikaner ihnen so gegenüber brachten. Ne? Die waren da schon so ganz gut bekannt.
Wann war das denn? So in welcher Zeit?
Ja, von 2016 bis 2021 haben sie, in der Zeit haben sie das Unternehmen hochgezogen.
Ja.
Waren dann auch auf der Gamescon da hier in Deutschland. Mhm. In Köln ist sie, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere.
Riesenmesse.
Ja. Und dann aber auch in San Francisco. Mhm. Und das war dann auch ganz interessant, weil sie da eben halt gelernt haben, erstens mal Fehler machen, das ist super. Das ist hier so ein bisschen verpönt, dann bist du halt gebrandmarkt irgendwie. Die Amerikaner sehen das ja ganz anders. Das klingt so sehr klischeehaft, aber die haben das halt auch so erlebt, wie mit denen so umgegangen wurde.
Ja.
Und dann hätten sie noch im Privatjet noch irgendwo mit irgendjemandem hinfliegen können, um halt noch den und den zu treffen. Und das haben sie aber dann nicht gemacht, weil sie gesagt haben, wir müssen ja morgen wieder schaffen.
Also, genau.
Na, also die wollten halt diese Messe da in Las Vegas nutzen, um für sich das Maximale da rauszuholen. Ne? Und dann haben sie dann auch festgestellt, weil die haben so ein Spiel natürlich, wo du dann auch Dinge kaufen musst, um da voranzukommen.
Ja, ja.
Und dann hatten sie festgestellt, wow, ey, plötzlich, unser Business wächst hier plötzlich rapide. Ne? Was ist denn hier los? Irgendwie 50.000, 100.000, wir verdienen ja gerade wahnsinnig viel Geld.
Und weil dann, die Leute Sachen kaufen, weil, die sie im Spiel brauchen.
Genau.
Das finde ich so krank.
Ja.
Ich finde das so gestört.
Das ist unfassbar. Wie
kann man denn dafür Geld ausgeben?
Ja. Und dann haben
so eine Rüstung oder
dann was? Haben sie aber festgestellt, sie sind gehackt worden. Also die haben diese Gelder gar nicht verdient. Also,
ach so.
Und das macht halt. Das machte wahnsinnig Spaß, das so mitzuerleben, wie die auch selber damit natürlich gewachsen sind.
Hast du mal geguckt, ob es das Spiel noch gibt eigentlich?
Nee, habe ich gar nicht.
Nee, das würde mich echt interessieren. Ich guck mal parallel.
Ja, guck doch mal nach.
Also ist das Shadows? Nee.
Guck doch mal nach. Idle Miner Tycoon heißt ja, das.
Ich guck mal im App Store nach.
Und also die waren, ne, und so sind die halt immer weiter gewachsen. Die waren erst zu dritt, dann waren sie schnell zu fünf, dann 10, da wuchs das auf 32 Mitarbeiter. Mhm. Dann haben sie ihre ersten professionellen Büroräume in Karlsruhe bezogen. Also sind aus dieser WG dann raus. Und mussten jetzt halt damit klarkommen, dass sie gehackt worden sind. Mhm. Dann haben sie sich da wieder besser abgesichert.
Gibt es noch. Entschuldige. Aber ja. Es gibt Idle Miner Tycoon. Ich habe es gerade gehört. Das ist so, sind so Bauarbeiter, die hier irgendwie sowas bauen.
Ja, ja, genau. Genau. Das, ach,
das ist ja cool.
Das, ne, die arbeiten halt in einer Mine und genau, das ist halt das Spiel.
Das ist das Spiel.
Ja.
89.000 Bewertungen.
Ja, das ist natürlich schon ist Wahnsinn.
Ja.
Schon Wahnsinn.
Ja. Ja.
Genau, und was auch noch so ein Meilenstein war, das hat mich auch total gewundert, weil die hatten wirklich, während sie gearbeitet haben, haben die wahnsinnig viele Businessbücher gelesen. Mhm. Und das war schon unter denen so ein Wettbewerb. Wer kann mehr Businessbücher lesen? Ne? Um sich halt da auch parallel fortzubilden. So nach dem Motto, was müssen wir denn so beachten?
Ja.
Und was ich nicht verstanden habe, war, dass sie bis dahin, dass sie wirklich ganz, ganz lange gesagt haben, Marketing machen wir nicht. Das fand ich echt total merkwürdig. Ja, weil sie immer gesagt haben, ja, Qualität setzt sich sowieso durch. Und wenn wir halt ein gutes Spiel entwickeln, das wird sich schon verbreiten.
Ja, vielleicht hängt das auch anders zusammen. Es wird dir dann empfohlen, weil du das magst und so. Das ist ja, funktioniert ja anders. Ich kenne mich damit zu schlecht, also aus eigentlich.
Ja.
Okay.
Und dann irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, nein, wir müssen natürlich Marketing machen.
Ja.
Wir müssen doch irgendwie dafür Werbung machen. Und dann haben sie irgendwie, dann haben sie jemanden beauftragt, der dafür Marketing machen soll. Und dann haben sie festgestellt, das bringt überhaupt nichts. Wieso, was hat denn der da gemacht? Und dann sind sie damit total auf den Bauch gefallen, weil der hatte halt im Netz ganz, also das hat halt überhaupt nicht funktioniert, wie der dafür Marketing gemacht hat. Mhm. Da haben nur irgendwelche Bots haben dann da irgendwie nur so das geliked oder geantwortet. Also ganz, ganz schlimm, bis sie dann natürlich irgendwann dann jemanden hatten, der das für sie übernommen hat und dann schossen tatsächlich auch die Downloadzahlen. Mhm. Das hat sich wirklich rasant entwickelt. Das war also Gold wert, eben halt da Marketing zu machen, was ja eigentlich, das ist ja logisch.
Mhm.
Und, sie haben immer gesagt, nee, das setzt sich sowieso durch, also Qualität setzt sich durch, da müssen wir jetzt nicht so viel irgendwie investieren. Obwohl ja in jedem Buch steht ja der Grundsatz, investiere 10% vom Umsatz für Marketing, ja, oder irgendwie so.
Klar,
da gibt es ja Merksätze eigentlich.
Ja,
ne?
Ja.
Und das fand ich also auch ganz interessant. Und dann hat das Buch, da geht es dann auch viel um Führung. Und da gibt es für mich dann auch irgendwo dann auch eine Schlüsselstelle in diesem Buch. Und Führung ist so ein ganz wichtiges Thema. Und da wird
wie viel hatten die denn dann?
Also die hatten nachher über 100 Mitarbeiter.
Alle für so ein Spiel?
Alle für dieses Spiel, alles drumherum, weil das eben halt richtig groß wurde.
Ja.
Und die waren dann nachher auch in Berlin und haben da Räume bezogen.
Mhm.
Die sind dann auch beklaut worden. Alle Laptops, alle Computer wurden geklaut. Also wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und das alles haben die da durchgemacht. Und dann gibt es hier so eine Szene, die fand ich echt interessant, weil das eben halt auch heute so ein großes Thema ist.
Ja.
ein Mitarbeiter soll eine Kollegin sexuell belästigt haben. Mhm. Und dieses Problem mussten sie jetzt halt lösen. Und da waren die sehr konsequent. Und das ist denen bestimmt nicht leicht gefallen. Mhm. Und das kann ich ja, das will ich mal hier kurz mal vorlesen. Mhm. Was machst du? Wir waren ein junges Start-up, ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit einer wertschätzenden Unternehmenskultur. Wir als Gründer bemühten uns, so wenig von oben herab wie möglich zu wirken, mit jedem zu sprechen, jeden ernst zu nehmen. Und plötzlich so eine Sache. Darauf bereitet dich keiner vor, das sagt dir keiner. Als Gründer hast du die Produktzahlen im Blick, die Downloads, die regelmäßigen Updates, willst immer nach vorne kommen. Aber wenn plötzlich diese andere Realität in deinem Büro sichtbar wird, muss etwas geschehen. Zumal sich der Vorwurf erhärtete. Der Beschuldigte redete sich nicht heraus, räumte auch sein Fehlverhalten ein, entschuldigte sich. Wir waren in einer schwierigen Lage, jedoch unsere Entscheidung stand fest. Die Tätigkeit des Mitarbeiters war wichtig für unsere Firma. Auf der anderen Seite mussten wir auf unsere Mitarbeitenden achten und deshalb handelten wir konsequent. Der Mitarbeiter sagte, gib mir bitte eine zweite Chance. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Das war selbstverständlich keine Option, also knallhart.
Oh, okay.
Wir haben dann sehr schnell gehandelt. Wir haben ihn mehr oder weniger sofort entlassen. Er musste seine Sachen packen. Wir ließen seine Zugänge sperren und ihn hinaus begleiten. Das war ein Moment, in dem wir wussten, es muss schnell gehen. Das war eine einfache Entscheidung, obwohl er ein wichtiger Mitarbeiter für uns war und es lange gedauert hatte, ihn adäquat zu ersetzen. Wir rückten aber keinen Zentimeter ab, wir blieben standhaft und die Entscheidung hat sich rückblickend als absolut richtig erwiesen.
Diese drei Leute,
ja.
Waren die immer sich einig in ihren Entscheidungen?
Ja, waren sie. Waren cool. Also sie haben natürlich auch viel diskutiert. Mhm. Sie waren sich aber immer schnell einig. Und haben das Unternehmen so geführt. Also sie hatten so eine richtige Keimzelle und waren sich von Anfang an einig. Die Freundschaft besteht auch heute noch. Das hat
klar, nichts verändert. Du hast ja mit zweien auch gesprochen.
Genau. Klar. Was auch interessant war, ist auch, es gibt hier keine Schuldzuweisung. Wir dulden keine Ausreden. Es wird ein Fehler gemacht und gut ist. Ne, also,
man steht dazu und dann ist er.
Okay. Genau, also so diese Nummer, ja, ich konnte das nicht, weil XY hat ja nicht geliefert. Da steht in dem Buch der Satz, daran sollst du sie erkennen. Ne, also du nimmst das immer auf deine Kappe, du hast einen Fehler gemacht und gut ist und damit leben wir. Wir haben hier eine Fehlerkultur und damit ist auch gut. Das sind ja Dinge, die passieren uns ja auch im Job.
Ich frage mich nur, was machen 100 Leute bei so einem Spiel, bei so einer App? Also warum sind das so viele Leute? Über 100 Angestellte. Da wird es eine riesen Buchhaltung geben.
Ja.
Da wird es wahrscheinlich einen ganzen Stamm von Entwicklern geben, die immer neue Gadgets da einbauen und immer neue Ideen entwickeln.
Ja.
Ja, und dann?
Ja, und du wirst natürlich immer internationaler.
Ach so,
ja. Das kommt ja noch dazu. Ja. Also vor allem, also der Gamermarkt ist ja in Amerika zum Beispiel ganz groß und tickt dann da wahrscheinlich in gewisser Art und Weise wieder anders. Aber eben halt dafür brauchst du ja auch Leute. Du brauchst halt Leute. Also du fängst natürlich an im Spiel hier in Deutschland. Das kannst du dir dann irgendwann runterladen. Okay, das kannst du vielleicht noch mit einer Handvoll Leute stemmen. Mhm. Dann brauchst du einen guten Entwickler. Du brauchst jemanden, der gute Updates macht. Dann aber irgendwann stellst du fest, okay, wir müssen Marketing machen. Wir brauchen noch die und die Gadgets dafür. Das musst du ja alles organisieren. Das musst du ja alles auch absichern, dass du nicht gehackt wirst. Dann gehst du in andere Märkte rein. Also das wächst und wächst und wächst. Und damit wachsen auch deine Mitarbeiter.
Ja.
Und dann kommt ja auch noch hinzu, du wirst ja selber prominent. Und dadurch bewerben sich bei dir auch wiederum andere Leute, an die du normalerweise gar nicht rankommen würdest. Mhm. Und da überlegst du dir dann auch, okay, der Bedarf ist vielleicht gar nicht mal so akut da, aber das ist ein super Programmierer. Wir stellen den trotzdem ein. Mhm. Oder das ist ein guter Marketing-Experte. Wir nehmen den trotzdem.
Ja.
Weil wir wären sonst gar nicht an ihn rangekommen, weil wir halt schon diesen Namen haben. Ich glaube, das spielt auch noch eine gewisse Rolle dabei.
Ja, okay.
Das war halt auch so interessant, also wie die auch mit Fehlerkultur umgegangen sind. Ne? Also auch dieses Thema Führung, das finde ich halt so ganz wichtig. Gerade so wie Sie das eben halt erklären, was ich auch gerade vorgelesen habe, wie wichtig das ist, seine Mitarbeiter vernünftig zu führen. Mhm. Und das ist ja auch spannend, wie das eben halt eine junge Generation hier macht.
Ja.
Also wir haben ja Führung teilweise auch noch ganz anders erlebt.
Also, das stimmt.
Ne? Ja. Wir kennen ja noch diese
den Patriarchen, der oben sitzt und immer recht.
Diese cholerischen Direktoren auch teilweise, ja.
Die kennen wir.
Na, und das ist eben halt auch das, auch wie Entscheidungen getroffen werden.
Aber das ist halt auch vorbei, ne? Ich glaube, dass diese Art der Führung vorbei ist. Ne?
Ja,
wir sehen es ja auch gerade beim NDR, wo das überall vorbei ist und auch in modernen Unternehmen, da fangen keine Jugendlichen mehr an zu arbeiten.
Ja.
Die kannst du auch nicht mit irgendwas locken, sondern die gucken sich das Gesamtkonzept an.
Ja, ich hab heute auch gerade wieder erlebt, gerade auch in einer großen Konferenz, wie sich das auch so ändert gerade. Ne? Also da werden ja immer auch so Beiträge besprochen, wie die so gelaufen sind. Mhm. Und da sagte dann so einer der Planer, er sagte dann in der Konferenz, also ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Beitrag, wie das gemacht wurde, das geht gar nicht. Mhm. So. Und dann wurde noch so weiter diskutiert und dann sagte noch einer so, ja, ich weiß nicht, ich finde das echt ein bisschen zu hart, ja, zu sagen, das ging gar nicht. Mhm. Ich glaube, wir müssen alle uns nochmal überlegen, wie man hätte mit dem Thema nochmal umgehen können. Ich glaube, uns hatte auch so ein bisschen die Zeit gefehlt. Und dann sagte auch der Planer, meldete sich dann so mal, der sagte, das geht gar nicht und sagte so, stimmt, das war zu hart, ich entschuldige mich dafür, da zu sagen, das geht gar nicht, stimmt, das darf man eigentlich nicht sagen.
Ja,
so.
Ja.
Und das hätte es vor ein paar Monaten,
nee,
hätte es das so nicht gegeben. Mhm. Ne? Mhm. Weil derjenige, der da eben halt so sagt, wie so ein Beitrag halt war, hätte sich da nicht entschuldigt wahrscheinlich.
Ja.
Also das ist tatsächlich, ja, das ändert sich jetzt. Und wollen wir auch mal hoffen, dass die Zeiten echt so vorbei sind. Ich glaube es nicht. Ja, nee, ich glaube, dass viele Leute das immer noch so erleben. Aber eben halt bei den dreien hier, macht keinen Quatsch. Und dieser Start-up-Mentalität, da gibt es das nicht. Mhm. Also es gibt schon dieses konsequente Handeln, was ich schon echt bewundere auch. Also dass sie wirklich so ganz fokussiert und ganz konsequent sind.
Ja.
Gerade halt auch bei dieser Problematik der sexuellen Belästigung im eigenen Kollegenkreis. Mhm. Aber eben halt auch dieses Ehrliche, hey, da bereitet dich keiner drauf vor.
Ja.
Und das liest du nirgendwo und wir mussten das jetzt irgendwie handeln und wir haben uns halt für diesen Weg entschieden. Mhm. Das ist halt sehr spannend zu lesen auch.
Ja. Ja.
Gerade auch, oder auch, wie sie sagen, wie sie Entscheidungen treffen. Also sie sagen auch, Gefühlsentscheidungen sind scheiße. Wir machen jetzt sicher nicht einen Button, der ist rot, weil rot irgendwie cool ist, sondern wir müssen gegenüber unserer Belegschaft immer begründen, warum wir etwas so machen. Mhm. Gibt es da Untersuchungen
für? Also Transparenz.
Ja, genau. Absolut transparent. Und das ist denen eben halt auch so wichtig. Und plus eben diese Geschichte, sie waren ganz klein und sind ganz groß geworden. Mhm. Und haben angeblich ihr Unternehmen für über 150 Millionen Euro an eine französische Firma verkauft, die ein großer Player auf diesem Game
ist. Die so aus dem Nichts kommen, ne?
Ja.
Jetzt Rückblick, die sitzen in der WG und essen Kohlsuppe, weil sie keine Geld haben.
Ja.
Und fünf Jahre später, sechs Jahre später, kriegen sie 150 Millionen.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja.
Die haben auch für ihre Mitarbeiter...
Aber was machen die jetzt?
Ja, das ist jetzt so, dass sie jetzt also quasi Hülle der Löwen. Mhm. Sie sind quasi diejenigen, die da jetzt bei Hülle der Löwen auf diesem Sessel sitzen.
Ach was.
Um halt, also die sind jetzt nicht im Fernsehen, aber sie machen im übertragenen Sinne machen sie genau das. Also es gibt so verschiedene Firmen.
So Business Angels.
Ja, genau. Okay. Also sie sind gar nicht auch so auf...
Also steigen irgendwo ein, fördern das mit, investieren, kriegen dafür Anteile.
Genau.
Und sehen zu, wie sie sich einbringen können, um dem Unternehmen zu helfen.
Richtig, genau. Das machen die heute. Mhm. Und auch so querbeet, also sie sind gar nicht so auf eine Branche so bezogen. Also ist es jetzt nicht so, dass sie jetzt in der Gamer-Branche da auf diesem Level jetzt weitermachen, sondern gibt so verschiedene Firmen, die sie beraten. Sie haben auch einige Firmen, haben sie auch so genannt, was sie so machen. Ich habe mir das da jetzt nicht mitgeschrieben, aber das ist halt das, also über 40 Firmen beraten die gerade so oder sind dort auch investiert.
Ja.
Das ist so das, was die heute machen.
Mhm.
Also echt.
Sind die denn an die Börse gegangen eigentlich? Ist das eine AG geworden?
Nee, sind sie nicht. Sie war nicht an der Börse.
Okay. Ja.
Sie haben sich noch umbenannt, also sie hatten vorher, haben sie so einen Zufallsgenerator, haben sie so, sie brauchten ja einen Firmennamen, sie brauchten ja einen Bandnamen, hätte ich fast gesagt.
Boah, mir fällt noch was ein, wo du das gerade sagst.
Ja, erzähl mal weiter. Sie brauchten ja einen Firmennamen
ja.
Und haben irgendwie so über so einen Zufallsgenerator, haben sich zuerst Fluffy Fairy Games genannt. Und sind dann aber, als sie nach Berlin gegangen sind, um diese Räume da in so einem großen Telekom-Turm sind sie gegangen. Da war früher die Telekom auch drin und haben da so eine Etage bezogen. Ja. Da sind auch andere Firmen so drin gewesen und die waren da eben halt auch. Und da brauchen sie einen anderen Firmennamen. Mhm. Und dann haben sie sich für Kolibri Games entschieden. Weil Kolibri, sagten sie, das ist ja der kleinste Vogel,
ja,
der aber auch wahnsinnig gut fliegen kann, der ja als einziger Vogel in der Luft stehen kann.
Ja. Ja.
Und sie finden, und das hat so was Sympathisches.
Ja, finde ich auch.
Und sie brauchen halt so, und das hat ihnen total gut gefallen. Mhm. Und dann hatten sie, und auch da sieht man, wie die so ticken und wie die auch mit ihren Mitarbeitern umgehen. Die haben in einer Geheimaktion, haben sie über Nacht in diesen Räumlichkeiten alles auf diesen neuen Firmennamen umgebrandet, haben das alles komplett streichen lassen, um ihre Mitarbeiter am nächsten Morgen damit zu überraschen. Und haben dann auch eine große Party gemacht. Und
alle haben neue Visitenkarten.
Ja, genau. Und haben dann auch eine große Party gemacht in diesen Räumen,
ja,
um dann festzustellen, scheiße, die Maler müssen nochmal kommen.
Also die haben es auch krachen lassen.
Die haben es auch krachen lassen. Also ja, das ist schon echt, also die Geschichte, das ist schon Rock'n'Roll. Das könnte auch eine Bandbiografie, ja, sein. So, ne? Also ne, so vom Independent-Label so zum Major-Label, ja, ja, die früher so in kleinen Hallen aufgetreten sind und heute Stadien füllen.
Ich finde so cool, dass das geht.
Ja.
Also dass man mit so einer Idee, dass man es schafft, ohne irgendwelche Connections, ohne irgendwelche Vitamin B.
Ja, so aus eigener Kraft.
Sondern dass man das einfach aus eigener Kraft schaffen kann. Das ist halt das Internet und Games und so. Du kannst das machen.
Ja, die sind natürlich auch auf große Namen zugegangen. Ne? Ja. Also die haben natürlich auch schon den Kontakt gesucht zu diesen Königen der Branche auch, um sich da halt auch vorzustellen, um auch ihr Spiel so vorzustellen, um Connections zu knüpfen. Das ist ja ganz wichtig. Haben auch viel, auch in Amerika viel so Networking so betrieben. Networking betrieben. Mhm. Das haben sie natürlich auch schon gemacht. Mhm. Aber wie du sagst, also aus so einer Keimzelle ist das halt so ein Riesending.
Das finde ich super.
Ja.
Das geht, finde ich super.
Ja, und das ist auch so klasse in diesem Buch. Vor allem das Buch ist nicht in Kapitel unterteilt, sondern in Level. Ja, also wie das.
Das finde ich super.
Und mittendrin gibt es dann auch so einen Absatz, wo sie halt so gefragt haben: Hey, wie findet ihr das Buch eigentlich gerade? Weil gibt uns doch mal Feedback. Na, wie das auch im Spiel so ist. Ja. Du sollst natürlich auch das Spiel bewerten und Feedback geben. Und daraus zogen die dann halt auch wieder so Anregungen und so weiter. Und das machen sie auch hier mit ihrem Buch. Also das Buch ist auch schon irgendwie so klasse aufgemacht.
Ja, ne? Ja. Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja ein ganz kleiner, was ist das für ein Verlag? Den kenne ich
nicht. Das ist der Murmann Verlag.
Die kenne ich nicht.
Doch, der sagte mir so ein bisschen was. Ich bin darauf gekommen, weil ich davon immer in der Zeitung, im Wirtschaftsteil der Zeitung, ja, im Hamburger Abendblatt habe ich das gelesen.
Ja.
Und bin sofort neugierig geworden.
Ja.
Also es war ein ganz toller Buchtipp. Und ich habe gesagt, Mensch, das musst du mal lesen, weil das liest sich wirklich spannend.
Ja,
so, ne?
Ja, super Geschichte.
Ja, hat wirklich irre Spaß gemacht. Viele Learnings auch dabei. Mhm. Und ich glaube, das wird auch so ein Buch sein, was bestimmt auch andere Startup-Gründer so lesen werden.
Ja, um mal zu sehen, wie das so ist.
Ja, genau. Ja. Genau. Was muss man beachten? Ja. Wie muss man so vorgehen?
Ja.
Und ja, einfach machen, sehr fokussiert bleiben, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und wirklich auch diese Mentalität haben. Auch Nehmerqualitäten sind auch wichtig natürlich.
Ja.
Du musst schon Nehmerqualitäten haben. Ja, du warst auch mal Unternehmer in deiner Vergangenheit.
Das stimmt tatsächlich. Ich habe ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mich angesprochen. Ich habe ja so eine Musikvergangenheit. Ich war ja bei MTV und Viva habe ich gearbeitet. Da hatte ich aufgehört bei Viva und bei MTV. War hier zu Hause, hatte mein Häuschen hier gekauft in Dithmarschen und war zu Hause und hatte eigentlich so ein Jahr nicht so richtig was zu tun. Und dieser Freund kam zu mir und hat gesagt, ich habe eine Idee. Wir machen die erste Plattenfirma im Internet.
Ja.
Das war 1998. Also ne, das so die Goldrauschzeit des Internets.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und dann sind wir mit dieser Idee, wir hießen Virtual Volume, also virtuelle Lautstärke. Wir wollten eigentlich...
Aber cooler Name, Virtual Volume irgendwie.
Ja, wir fanden den zu schwierig irgendwann, aber das hat sich dann... Irgendwann merkst du es ja nicht mehr.
Aber
ne?
Habt ihr euch ausgedacht? Das war jetzt nicht über eine Zufallsgenerator.
Nee, genau. Nee, haben wir uns ausgedacht. Fand ich lustig. Hat der Freund sich von mir ausgedacht, der Musiker auch ist.
Ja.
Und dann so an so einem Verstärker saß und dann auf die Idee gekommen. Und dann sind wir losgegangen und haben versucht, wir waren 5 Leute, haben versucht Geld zu bekommen und waren bei so einem Wirtschaftsanwalt, so einem Vertreter, der in Hamburger vor allem so Immobilienfirmen vertreten hat. die dann sogenanntes Venture Capital Investment genau. gesucht haben. Ja. Also wo sie ihr Geld, also im Grunde Spielgeld, wenn man das jetzt mal böse sagt. Ja? Spielgeld, wo du irgendwo investierst und mal guckst, was draus wird. Junge Unternehmer fördern. So. Das waren dann ganz viele und dann haben wir sehr, sehr schnell viel Geld bekommen, also im Millionenbereich.
Ja, Wahnsinn. Aber weil ihr das auch so super präsentiert habt, oder?
Ja, weil wir Feuer und Flamme von dem Ding waren. Ja. Also die Idee dieses Labels war, wir müssen wirklich an 98 müssen wir denken, ja. weil heute sagen viele, ihr wart einfach nur zu früh, sonst wäre es geil gewesen.
Ja.
Wir haben damals eine Plattform gemacht, wo jeder Musiker der Welt seine Band, seine Musik draufladen kann. Und dann konnte die Community entscheiden, wie finde ich das? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht?
Ja.
Und die Bands, die besonders gut bewertet worden sind von eben den ganzen Menschen, damit sind wir zu einem Label gegangen und haben am Ende die CD rausgebracht. Damals war das halt noch wichtig.
Ja, super Idee, auf jeden Fall. Also für mich klingt das total überzeugend. Ja,
das war auch super. Ja. Und wir hatten einen Partner, Warner Brothers, die haben dann die CDs rausgebracht und wir hatten Kooperationen mit unterschiedlichen Marketingagenturen, aber auch mit dem Fernsehsender Giga TV damals. Und da sind dann unsere Bands immer aufgetreten. Und so hat sich das dann, ist das so angewachsen. Wir hatten angefangen auch in Hamburg im Schanzenviertel, eine kleine Bude hatten wir, wo nur wir saßen
ja.
und erstmal alle Kontakte angerufen haben, die wir irgendwie, die man so hat. Und hey, wie geht's dir denn so? Viele wussten gar nicht mehr, konnten uns gar nicht mehr zuordnen. Und so haben wir
dann. Ach ja, Andreas Heinicke, ja.
Ja, genau. Du warst doch mal, ja, warte mal, hilf mir mal. So. Und dann haben wir damit Leute wirklich begeistert, vor allem unsere Investoren. Und die haben dann immer mehr Geld investiert. Und dann haben wir am Ende, hatten wir ein Riesenbüro, da wo jetzt in Hamburg die Europapassage ist, da oben im ersten Stock war unser Büro. Und wir hatten dann 35 Angestellte, also nicht über 100, sondern 35 Angestellte. Und sollten an die Börse gehen.
Nein.
Weil das ging halt darum, dass du dieses Geld einsammelst, weil du damit natürlich noch mehr umsetzen konntest.
Ja, klar.
Das Problem ist nur, dass du im Musikbusiness irgendwann haben die so viel Geld da rein investiert, dass du wirklich einen Hit nach dem anderen brauchst, um das jemals
wieder reinzuholen. Achso, ja, du musst ja Platten verkaufen.
Du musst ja Platten verkaufen. Du musst ja CDs, also das war noch, ne, Stand Ende 90er Jahre, musstest du CDs verkaufen. So, und das konntest du, also wir haben dann auch verkauft.
Ja.
Und wir hatten sogar auch einen Hit. Aber das war natürlich irgendwann auch nicht mehr reinzukriegen. Aber die Börse
welche funktioniert. Welche Band habt ihr denn groß gemacht zum Beispiel?
Also es gab eine Band, die hieß Gallery. Die haben dieses als Rock-Version gemacht.
Ja.
Und das lief auch ganz gut so. Und dann hatten wir eine Band hier aus Dithmarschen, die hießen Hosch. Die waren, mit denen haben wir auch ein richtig tolles Video produziert. Wir hatten da ein Büro in London auch, Oxford Street. Und dann haben wir ein Konzert mit denen.
In der
Oxford Street hatten wir ein kleines Büro.
Mal, wie viel Kohle hattet ihr denn?
Es war viel. Es war ein mehrstelliger Millionenbetrag. Ja.
Alter Schwede.
Ja. Und dann sollten wir aber in die Börse gehen, weil das eigentlich die einzige Möglichkeit war, dieses Geld wieder reinzuholen.
Und nochmal Geld dazu. Ja.
Genau. Und dann geht es ja beim Börsengang gar nicht darum, was habe ich alles, sondern was will ich in Zukunft alles machen. Also was will ich von diesem, also genau. Es geht um Vision.
Da wird das Potenzial bewertet.
Genau.
Das haben die Jungs ja auch beschrieben. Ja. Also wichtig ist das Potenzial immer zu sehen.
Genau.
Ja.
Und das war absurd hoch. Es waren wahnsinnige Beträge, die plötzlich im Raum waren. Und jeder von uns Gründern, hatte am Ende, ne, wie man sagt, du schmilzt ja immer ab. Du schmilzt deine Anteile immer weiter ab. Je mehr Geld da reingesteckt wird, die Investoren kriegen ja immer mehr Geld.
Ja.
Die kennen wir auch aus der Höhle der Löwen. Die gehen da raus, sagen, für 20% kriegt ihr... Für 20% müsst ihr zahlen 400.000 oder sowas.
Ja.
Ne? Das sind ja so die Konzepte. Und so funktioniert es ja. Dass also Investoren einsteigen, die eine Summe X geben und dafür haben die so und so viel Prozent. Wenn die aber immer nachlegen, wenn die immer noch sagen, okay, wir haben jetzt hier nochmal 4 Millionen, die kriegt ihr jetzt auch noch, dann kriegst du ja immer weniger, schmelzen deine Anteile immer ab. Trotzdem waren es natürlich noch genug. Wir waren, auf dem Papier waren wir alle Multimillionäre.
Aber der Einfluss der Investoren steigt.
Aber die haben uns machen lassen.
Ja.
Die Investoren haben sich inhaltlich nicht eingemischt.
Okay.
Die waren nur interessiert, schneller Börsengang, Kohle absahen.
Wie Lars Windhorst bei Hertha BSC.
Ja, genau.
So Geld reingepumpt, mach mal.
Exit-Strategie, raus, weiterverkaufen den Laden, fertig. So. Ich muss aber dazu sagen, ich kenne mich zu wenig aus. Und ich war mit vielen Situationen damals überfordert.
Ja.
Weil ich wollte was mit Musik machen. Ich bin Musikfan und es ging nicht mehr um Musik. Es geht dann irgendwann nur noch so ums Geschäft. Und das war irgendwann dann mein Problem. Und als wir dann an die Börse gehen sollten, dann kommen ja auch wirklich skurrile Menschen auf dich zu. Die kommen dann zu dir und sagen, ja, ich habe ja schon 7 Firmen an die Börse gebracht. ich mache hier den Finanz, den Finanzvorstand. Ich brauche erstmal einen Jaguar E-Type hier. Ich bräuchte die und die Wohnung. Und das sind hier erstmal die Kosten, die ich sowieso von euch erstmal bekomme, damit ich hier überhaupt mich an den Schreibtisch setze. So funktioniert. Also da gibt es Leute, mit denen willst du nichts zu tun haben.
Ja, das hört sich ja gruselig an.
Wirklich gruselig.
Und vor allem das Schlimme ist ja, die kommen wahrscheinlich auch noch damit durch. Also,
die kommen damit
wie kann man denn so eine Haltung haben? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Weil es denen nur um Geld geht. Und die und morgen ist eine Klofabrik, Klopapierfabrik da und die haben eine tolle Idee, was sie darauf drucken und dann ist der da, weil es da Geld gibt. So. Ne? So ticken ganz viele. Und das war mir völlig fremd.
Ja, klar.
Das war eine völlig fremde Welt für mich. Und deswegen war ich auch nicht, man ist ja immer gut, wenn man irgendetwas tut, wovon man was versteht.
Ja, genau. Und das ist doch genau, und das ist doch genau der Punkt. Du sagst doch gerade, ja, ich wollte mich ja um die Musik kümmern.
Ja.
Und du hast ja vorhin gefragt, hä, wieso sind da so viele Leute geworden?
Ja.
Aber da wäre doch wichtig gewesen, hey, dann brauchen wir halt einen. Ich kümmere mich um die Musik, aber wir brauchen dann halt einen, der hier...
Der sich um die Finanzen
kümmert. Ja, zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Also kurzum, wir hatten einen Termin. In 3 Monaten sollten wir in die Börse gehen.
Ja.
Und dann kam der Crash, der Börsencrash. 2000er Wende.
Ja, ne?
Stimmt, da gab es diesen großen Börsencrash. Alles brach ein und wir waren gar nichts mehr wert. So, wir haben uns alle gerettet. Also viele Mitbewerber damals sind insolvenz gegangen und dann bist du ja auch als Geschäftsführer erstmal 5 Jahre, glaube ich, gar nicht mehr, darfst du gar keine Geschäfte mehr machen. Das ist uns alles erspart geblieben, weil wir Gott sei Dank immer korrekt gearbeitet haben.
Mhm.
Und auch heute noch befreundet sind, weil wir immer an einem Strang gezogen haben, genau wie deine 3 Leute hier. Ne?
Ja.
Wir waren immer einer Meinung und haben immer dieselben Entscheidungen. Und es gab niemanden, der dem anderen misstraut hat. Und wir haben auch nie Geld veruntreut, weil das wird natürlich alles total beleuchtet dann in so einem Moment.
Ja,
ja, und dann haben wir einen Vergleich gemacht und dann haben wir den Laden irgendwann wieder dicht gemacht. So, die Idee war aber immer noch schön. Ach,
die Idee ist super.
Ja. 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 Heute nicht mehr, weil heute gibt es das alles. Aber damals, dann kam später ja MySpace. Das kennt ja keiner mehr. Das war der Riesenhype.
Ja, stimmt, MySpace.
Wo
ja,
jeder dann seine MySpace-Seite hatte.
Ja.
Im Grunde war es das, was wir gemacht haben.
Ja. Unglaublich.
Ja. Das war eine schöne Zeit. Und,
aber die Millionen waren dann alle weg.
Ich hatte diese Millionen nie.
Ja, so vom
Ich habe ein gutes Gehalt bekommen. Ja. Wir haben uns alle ein gutes Gehalt gezahlt.
Ja.
Also, aber auch nicht überkandidelt, sondern so, dass wir gut leben konnten. Aber auf dem Papier waren wir alle Multimillionäre.
Ach, stell dir mal vor, ihr hättet Virtual Volume dann letztlich dann an Warner oder Sony oder so verkauft oder keine Ahnung.
Ja, klar. Das war knapp. Aber ich traue dem nicht nach. Ich habe nie das Gefühl, ich habe, boah, wie schade oder so. Sondern das war eine ganz tolle Erfahrung, das haben nicht viele gemacht.
Ja.
Deswegen interessiert mich das total, dein Buch. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser harten Zeit, und man muss dann ja auch alle Menschen entlassen, die sind ja auch Freunde geworden.
Ja, schlimm, ja.
Wir hatten ein tolles Betriebsklima untereinander, wir hatten viel Spaß. Wir haben es auch echt krachen lassen, wir haben sehr viele Partys gefeiert.
Ja, das haben die auch gemacht.
Ja,
die
wir sind haben mit wirklich ihrer, Spaß
mit,
gehabt.
Die sind immer mit ihrem gesamten Mitarbeiterstab, sind die immer irgendwo hin und haben da mal ein langes Wochenende richtig Alarm gemacht.
So. Nee, das haben wir nicht, wir haben aber unser Büro immer zur Partyhalle gemacht.
Ja, so. Pass auf, ich hab hier noch einen Satz gefunden,
weil
da interessiert mich, wie da eure Einstellung war. Also hier zum Beispiel. Wir haben für die Firma gelebt. Wir wollten gewinnen, unbedingt gewinnen. Und dafür waren wir always on, nie im Urlaub oder nahmen uns eine Auszeit. Wir haben für die Firma gelebt, waren von morgens bis abends im Office, haben abends weiter an die Firma gedacht oder gearbeitet, auch viele Spiele gespielt, um Anregungen zu bekommen. Auch das eigene Spiel immer und immer wieder gespielt. Das Leben fand im Büro statt. Da siehst du mal, wie krass die getickt haben.
Ja, aber dazu muss ich sagen, so tick ich nicht.
Und damals
in
Virtual Volume?
Mehr. Also wir waren schon so. Und als das dann immer... Aber dann ging es auch sehr um die Sorgen, die wir hatten.
Ja.
Ne? Also als wir dann so merkten, wir waren ja alle, wir waren jung. Weißt du, 98, 2000, da war ich wirklich noch jung. Und wir waren alle noch viel, viel jünger, logischerweise.
Ja.
Das ist ja wirklich lange her. Es ist über 20 Jahre her. Und ich habe mir schon auch Auszeiten genommen. Ich bin in Urlaub gefahren und das alles. Aber das ist natürlich was dich Tag und Nacht beschäftigt. Also das stimmt schon. Nur ich habe das dann auch nicht so zugelassen. Ich habe dann auch schon immer meine Auszeiten genommen. Aber ich war viel, viel mehr so on fire, wie man heute sagt, als man das heute ist. Das ist klar. Wir haben alle dafür gebrannt. Und ich kann mich erinnern, wir waren auf der Popcom. Ne? Da gab es ja noch die Popcom, diese riesen Messe in Köln.
Ja.
Hatten einen gigantischen Stand. dann ist eben, wenn eine Veranstaltung die andere jagt, dann kommst du halt auch nicht mehr zur Ruhe. Dann bist du nur noch in Flugzeugen oder in Zügen oder in Hotels.
Ja.
Und merkst gar nicht mehr, funktionierst irgendwann. Und vielleicht meinen sie das auch ein bisschen, du funktionierst. Du willst das ja weiter voranbringen. Und mit jedem Tag wächst ja die Verantwortung. Du hast Angestellte, die leben davon. Wir hatten einen Mitarbeiter, der hatte eine Tochter und der hat dann bei uns angefangen, hat einen anderen Job gekündigt und bei uns angefangen. Das ist ja auch ein Vertrauensbeweis.
Natürlich.
Der denkt jetzt, boah, das sind gute Leute, die werden das schon machen.
Ja.
So.
Ja.
Und dann kommen aber so viele Dinge zusammen, dass du das nicht mehr machen kannst.
Ja, das war bei denen ja natürlich auch so. Ne? Ja. Da haben sich ja Leute beworben, die haben ihren alten Job aufgegeben und dachten, hey, bei Kolibri, das ist einfach Abenteuer. Das will ich. Ich will da mit dabei sein. So,
ja.
Ne?
Ja, klar.
Ja. Und warst du dann auch so auf Bandsuche so aktiv?
Ja. Ja, immer. Also das war ich wirklich 24 Stunden.
Ja.
Also bin ich eigentlich heute noch, aber nicht mehr ganz so krass. Aber ich gucke schon immer noch, was gibt's Neues und so. Das war eine der Sachen. Und dann haben wir ja sogenannte A&R-Manager eingestellt. Das sind ja die in der Plattenfirma, die die neuen Bands unter Vertrag
nehmen
und sich das alles anhören. Hatten wir dann mehrere, 3 oder 4 Leute.
Ja.
Einer nur so Elektrozeug so. Der andere Rock und so.
Ja.
Wir waren eher so ein bisschen rockig ausgerichtet und wir mussten uns halt breit aufstellen. Und man hat immer diese Bands gehört. Man hat viel mehr das gehört, was an neuen Bands da war, also die sich hochgeladen haben.
Ja.
Wir hatten noch ein Büro in Florida auch von einem Mitarbeiter. Da waren wir jetzt gar nicht, aber da war der halt.
Ja.
Ein alter Kollege von mir. Und da hat er ohne Ende so Country-Bands da hochgeladen, die natürlich hier kein Mensch interessieren. Also sowas passiert auch. Und du musst halt sehen, jetzt muss ich ja die Bands auswählen, die stelle ich nach vorne, die kommen auf die ersten Seite und so. Das muss alles gemacht werden.
Ja.
Und das sind Tausende von Bands irgendwann und Tausende von Künstlern.
So und viele waren das wirklich?
Ja, es waren ein paar Tausend. Ja.
Boah, Wahnsinn.
Ja. Es spricht sich halt schnell rum. So. Wir haben dann auch Marketing gemacht. Wir haben einen Werbespot auch gedreht. Hört doch, was ihr wollt, war unser Slogan.
Ja.
Mit einem Bild von Honecker.
Was? Wieso denn?
Das so ein schöner Gegensatz war.
Ach so.
Und da stand meine ganze Sendung bei Harald Schmidt auf dem Schreibtisch.
Nee, echt? Ja. Das ist ja beste Werbung.
Ja, weil er das so lustig fand.
Aber ihr wurdet da nie eingeladen von ihm.
Nee, das wurden wir nicht.
Würde man, glaube ich, heute machen. Ich glaube, heute würde das...
Würde man so Verrückte einladen,
ja, die sich sowas ausdenken. Ja, so Startups, so richtig...
Also damals war es ja eine wahnsinnige Startup-Szene.
Ja.
Also wir waren ja nicht die Einzigen, die solche Ideen hatten. Und diese Investoren, die haben wir teilweise auch gar nicht kennengelernt. Wir hatten dann Vertreter, mit denen wir immer gesprochen haben.
Ja.
Aber wir kannten nicht alle einzeln.
Was für eine wahnsinnige
Geschichte. Ja, war eine wahnsinnige Geschichte. Schreibe ich vielleicht irgendwann mal auf.
Ja, solltest du mal machen.
Ja, vielleicht mache ich das mal.
Kannst ja mal in Romanform kleiden, so die ganzen Erlebnisse.
Ja.
Ja, Mensch, ich glaube...
Das war mal ein intensiver Podcast.
Das war wirklich... Ich hoffe, dass das spannend für euch war.
Ja.
Also ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und lasst...
Zwei ganz unterschiedliche Bücher haben wir heute vorgestellt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lasst auch mal eine Beurteilung da, wie euch das so gefallen hat bei uns.
Ja.
Und
wir haben heute viel von uns preisgegeben auch.
Ja, das kann man wohl sagen. Und wir hatten wirklich zwei absolut unterschiedliche Bücher dabei.
Ja.
Also einmal geht es um 4 wirklich interessante Frauen, die du mitgebracht hast.
Ja, um eine Familiengeschichte, um eine mitreißende Familiengeschichte, schön geschrieben, Romy Völk, Die Rückkehr der Kraniche.
Und im Gegensatz dazu 3 Männer, beziehungsweise ja, am Ende wurden es ja noch viel mehr und auch Frauen dann natürlich dabei bei Kodivi Games und dem Buch Mach keinen Quatsch. Jetzt ist es ja schon ziemlich dunkel geworden.
Wie heißen denn die 3 Jungs?
Ich kann es jetzt leider nicht lesen, weil das hier schon so düster geworden ist. Das sind Janosch Kühn, Oliver Löffler und Daniel Stammler, die Mach keinen Quatsch geschrieben haben. Ihre Geschichte, wie sie ihr Startup ganz groß gemacht haben. Idol Miner Tycoon, das war ihr großes Spiel. Ja, ihr großer Hit.
Ja, ihr großer Hit. Also super spannend. Super spannendes Thema.
Ja.
Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Wir lesen mal. Wir gehen mal lesen.
Ja, und ich hoffe, ihr jetzt auch wieder.